Das Intro. Denkwerk Hirnverletzung ist seit 2008 ein Verein mit Sitz in Basel. Der Verein möchte in Bezug auf das Leben mit Hirnverletzungen Verständigungsprozesse auslösen. Zu diesem Zweck sind bereits verschiedene Publikationen erschienen. Diese können als PDF von der Webseite www.denkwerk-hirnverletzung.ch heruntergeladen oder als Broschüre per E-Mail bestellt werden. Auch dieses Hörbuch ist online auf der Denkwerk-Webseite verfügbar. Die Projekttage, die diesem Hörbuch zugrunde liegen, fanden zwischen Januar 2024 und Juni 2024 statt. Es fanden anschließend zwei Redaktionstreffen zwischen Oktober und Dezember 2024 statt. Ein besonderer Dank gilt vor allem unseren Autorinnen und Autoren unter der Redaktionsleitung von Michelle Plattner sowie unserer Protokollarin Ines Gemperle. Mehr Informationen finden Sie jederzeit im Netz unter www.denkwerk-hirnverletzung.ch. Die Gebrauchsanweisung.
Dieses Hörbuch ist anders. Dieses Hörbuch ist zweigliedrig. Einerseits stellen wir den übergeordneten Zusammenhang her, wie er im Laufe der halbjährigen Projektarbeit deutlich wurde. Andererseits kommen die Menschen zu Wort, die uns so sehr am Herzen liegen, die Betroffenen. Die Gespräche mit ihnen wurden während der thematisch fokussierten Projektseminare protokolliert. Dieses Hörbuch basiert auf Beiträgen von Menschen, die von einer Hirnverletzung betroffen sind. Einige von ihnen leben damit schon lange. Für andere ist alles noch sehr frisch und ungewohnt. Für die einen ist es eine Herausforderung, die täglich von Neuem beginnt. Andere leben vor allem den Frieden nach absolvierten Kämpfen. Eine Gemeinsamkeit haben die Betroffenen aber alle. Die Hirnverletzung hat ihr Leben verändert und seither versuchen sie, den richtigen Umgang damit zu finden. Niemand konnte ihnen sagen, was die erlebten Schädigungen bedeuten und niemand konnte verlässliche Prognosen über die Zukunft abgeben. Sie waren in vielem auf sich gestellt und sind es heute noch.
Nicht alles, dem wir ins Auge sehen, kann verändert werden. Aber nichts kann verändert werden, solange man ihm nicht ins Auge sieht. Frei nach James Baldwin.
Dieses Hörbuch richtet sich an Betroffene, an ihre Angehörigen und Freunde, an Fachpersonen und Interessierte. Die Erfahrung zeigt, dass die zahlreichen Auswirkungen von Hirnverletzungen mehrheitlich weder sichtbar noch messbar sind. Doch unsichtbar heißt nicht, dass es nichts zu sehen gibt. Und es lohnt sich, sich sichtbar zu machen. Das war unsere Ausgangslage.
Die Ausgangslage.
Den Anstoß zu diesem Thema gab eine Aussage während des Vorseminars.
Wenn man bei mir vor vielen Jahren schon gesehen hätte, dass ich nicht nur einen Schädelbruch habe, sondern ein schweres Schädelhirntrauma, dann hätte ich ein anderes, ein leichteres Leben gehabt.
In der Folge wurde offensichtlich, dass auch bei anderen Betroffenen niemand genau hingeschaut hatte. Diese Menschen waren nie als Ganzes, mitsamt ihren unsichtbaren Einschränkungen, wahrgenommen worden.
Die Lähmung ist halt offensichtlich und eben auch sichtbar gewesen. Ich bin in die falsche Kategorie gekommen. Die Eltern hat es nicht wirklich interessiert, was mit mir los war. Das hat schwerwiegende Folgen gehabt. Im Alter von 53 Jahren hat man das erste Mal mein Hirn mit Kontrastmitteln untersucht.
Altes wie neues Leid wächst für den betroffenen Hirnverletzten aus dem Umstand, dass man ihn äußerlich betrachtet sehr oft nichts ansieht. Diese Tatsache ist nicht neu und steht auch nicht alleine. Es existieren viele Beispiele von Unsichtbarkeit.
Es gibt Leute, die haben eine Hirnverletzung erlitten und wissen es gar nicht. Sie gehen durchs Leben, haben Einschränkungen und zweifeln an sich selber, wissen nicht, wo Hilfe zu finden.
Ich wünsche mir eine Welt, dass meine Unsichtbarkeit gar nicht sichtbar werden muss. Die Welt ist so, dass ich auch da drinnen einen Platz habe, mit meiner Müdigkeit und allem.
Sobald ein Leiden eine messbare Größe ergibt, wird es medizinisch gesehen als ernstzunehmend anerkannt. Aber unsichtbare Verletzungen lassen sich meist nicht messbar nachweisen.
Sie wollen mich messbar haben, aber wenn die Messung nichts zeigt, gibt es ja auch nichts zu sehen.
Sehen, nicht sehen. Dies beinhaltet jedes Menschen Fähigkeit, sowie auch sein Unvermögen, wahrhaftig zu sehen. Bei uns selbst und bei unseren Mitmenschen. Sehen meint hier mehr als die Sinnesleistung unserer Augen. Sehen beinhaltet Hinsehen, Wahrnehmen, Erforschen, Erfassen, Erkennen und Verstehen.
Es gibt viel zu sehen, aber wir müssen nur hinschauen. Wir sehen das Offensichtliche. Was in unserem Blick sich entzieht, das bleibt dann unsichtbar.
Wenn uns auf der Straße zwei Menschen entgegenkommen, der eine scheinbar gesund auf seinen eigenen zwei Beinen, der andere nebenan im Rollstuhl, wo schauen wir hin? Oder schauen betont weg? Der Betrachter sieht zumeist das Vordergründige, das Offensichtliche. Erst beim zweiten Blick merken wir, wo wir wirklich hinsehen und was wir dann darüber denken. Der Mensch kann unmöglich alles erkennen. Er wählt aus, seine Wahrnehmung ist selektiv. Er kann sehen, kann wirklich hinsehen. Ebenso aber kann er übersehen, wegsehen und nichts erkennen. Gründe dafür gibt es viele. Gewohnheiten, Wertungen, Interessenskonflikte, Bequemlichkeit und Angst. Sie alle verdecken die Sicht.
Unsichtbar. Für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich es ja selber nicht merke. Gewisse Dinge nehme ich nicht wahr.
Diese Selektion kann die unsichtbare Hirnverletzung noch unsichtbarer machen. Denn wenn die Bereitschaft, gut hinzuschauen, vorhanden wäre, dann gäbe es sehr wohl etwas zu erkennen.
Wir sind unsichtbar und nicht gut beraten.
Der hirnverletzte Mensch ohne sichtbare Einschränkungen hat unter diesem selektiven Sehen zu leiden. Er ist ungesehen und unverstanden.
Ich will als eingeschränkt wahrgenommen werden. Und gleichzeitig will ich zu den Leuten gehören.
Nur manchmal ist das ein Vorteil. Je nach Situation kann der Betroffene sich schützen und bedeckt halten, kann in seiner Verletzung ungesehen bleiben. Bis zu einem gewissen Punkt.
Wenn ich denke, was ich verloren habe, bin ich nur unglücklich. In solchen Situationen ist es besser, unsichtbar zu sein, mit Tarnanzug wie ein Banker.
Die primären Folgen.
Ich habe euch doch schon so oft gesagt, was ich für Schwierigkeiten und Bedürfnisse habe. Alle wissen Bescheid. Und doch ignoriert ihr die. Ich erkläre, ich muss rasch heimgehen. Und trotzdem wollt ihr mich zu Fuss begleiten und dann noch so lange plaudern vor meiner Haustür. Leute, wir sind zusammen im Theater und in den Beiz gewesen. Und ihr steht immer noch vor meiner Haustür. Ich bin erschöpft. Lass mich doch bitte gehen.
Die hier aufgezählten Folgen werden als primär bezeichnet. Denn sie sind auch in Fachzeitschriften oder im medizinischen Kontext benannt worden. An dieser Stelle möchten wir auch auf die ausführliche Informationsbroschüre von Fragil Suisse in Zürich hinweisen. Sichtbare und unsichtbare Folgen einer Hirnverletzung. Mehr Informationen finden Sie auch im Netz unter www.fragile.ch.
Ich auf die Geschwindigkeit nicht. Das ist etwas, was mich vielfach behindert. Schnell reden geht, aber schnell denken ist das Problem.
Hirnverletzte Menschen leiden häufig unter einer oder auch mehreren dieser unsichtbaren Auswirkungen. Hohe Ermüdbarkeit, eingeschränkter Energiehaushalt, Verlangsamung, motorisch und im Denken.
Man sieht es dir nicht an. Man fragt sich, warum geht die Person so langsam die Stegen runter?
Aber auch eine verminderte Belastbarkeit und keine Regulationsmöglichkeit bestimmen den Alltag genauso wie eine eingeschränkte Konzentration und verminderte Merkfähigkeit. Und die massive Vergesslichkeit.
Ich habe ein 3-Sekunden-Hirn.
Im Weiteren leiden hirnverletzte Menschen unter starkem Schwindel, einem stark beeinträchtigten Gleichgewichtsgefühl und Wahrnehmungsstörungen. So zum Beispiel beim Raumgefühl, Zeitgefühl, dem Temperaturempfinden und anderen. Aber auch Einschränkungen der Körperwahrnehmung oder auch die Fehleranfälligkeit bestimmen den Alltag.
Ich kann mich überhaupt nicht mehr auf mich verlassen.
Es ist einfacher zu sagen, ich bin schwerhörig, als ich bin hirnverletzt.
Des Weiteren müssen hirnverletzte Menschen auch lernen, mit dem Verlust der feinmotorischen Fähigkeiten umzugehen. Aber auch Störungen oder der Verlust der Sinneswahrnehmungen gehören zum Alltag. Das Gehör, die Sicht, der Tastsinn, der Geschmack oder der Geruchssinn. Weiterhin können Schlafstörungen, chronische Kopfschmerzen und kognitive Einschränkungen das Leben schwer machen.
Es ist erschreckend. Wir müssen uns sichtbar machen, damit die Leute nicht von der IV kaputt gemacht werden.
Einerseits ist wichtig zu erkennen, dass Betroffene mit sichtbaren Einschränkungen wie Lähmungen, veränderte Motorik und Sprachstörungen vielfach ebenfalls unter diesen primären, unsichtbaren Auswirkungen zu leiden haben. Andererseits, das Umfeld kann auch die sichtbarste Einschränkung übersehen, sie nicht zur Kenntnis nehmen, sie völlig ausblenden.
Vor der Hirnverletzung wollte ich nicht, dass man mich sieht. Ich wollte, dass ich als ein Arbeitstier und erfolgreich gesehen werde und nicht, wer ich als Person bin.
All dies wussten wir bereits und waren doch erstaunt. Mit einer sorgfältigen Genauigkeit traten in den Projektseminaren Erfahrungen und Leidensgeschichten aus dem Dunkel, wie wenn sie sich in den bereitgestellten Lichtkegel wagen würden. Dann begannen die Worte zu fehlen. Denn das Unsichtbare hat nur begrenzt eine Sprache.
Die sekundären Folgen.
Die sekundären Auswirkungen zeigen sich erst auf die Frage:
Was macht die Hirnverletzung mit mir?
Sie sind für viele Hirnverletzte ebenso tiefgreifend und in ihrer Art noch unsichtbarer.
Unsichtbar ist vielleicht nicht das richtige Wort. Vielleicht unbemerkbar.
Leider dient es den Betroffenen in keiner Weise, dass einige dieser Symptome voreilig mit Fachbegriffen aus der klinischen Psychologie oder gar der Psychiatrie bezeichnet werden.
Man will mich lieber psychisch krank haben. Das ist heilbar. Eine Hirnverletzung dagegen nicht.
Die vielfach betriebene Stigmatisierung und Psychiatrisierung von hirnverletzten Menschen geht am wahren Verständnis weit vorbei. Im Zusammenhang mit einer unsichtbaren Hirnverletzung sind Ursache und Verlauf gänzlich anderer Art.
Es geht mir nicht darum, dass sie andere Werte haben, sondern dass sie die Werte gegen mich verwenden.
Für das Umfeld ist es naheliegend zu sagen:
Mein Mann ist seit seiner Hirnverletzung so depressiv geworden. Es ist ja verständlich.
Meine Freundin erträgt andere Menschen nicht mehr. Es ist ihr alles zu viel. Sie ist so schnell überreizt. Seit dieser Hirnverletzung hat sie zunehmend Probleme mit sozialen Kontakten.
Mein Vater spürt sich seither sehr schlecht. Er kann sich nicht mehr kontrollieren. Oft wird er ganz schnell wütig oder traurig. Und niemand versteht warum.
Solchen Auswirkungen von Hirnverletzung vorrangig mit Psychopharmaka oder Psychotherapie zu begegnen, ist ausgesprochen fragwürdig. Ja, was dann? Sind all diese Einschränkungen medizinisch bedeutungslos? Der hirnverletzte Mensch, dem man ja eben gar nichts ansieht, ist dennoch und erst recht auf gezielte Unterstützung angewiesen.
Hinter der Kulisse die sekundären Auswirkungen. Die Kompensation.
Was will ich als Licht bringen? Das erste Stichwort ist Krampf. Der alltägliche Krampf. Was es bedeutet, eine Hirnverletzung zu haben. Krampf ist aber in der Schweiz etwas Positives.
Betroffene investieren vielfach ihre gesamte Energie in das Wiedererlangen der Normalität. Auch wenn es klar wird, dass diese Normalität nie mehr erreicht werden kann, bleiben sie im Bemühen, sich zu beweisen und die gewünschte, altgewohnte Leistung zu erbringen. Es kann die Teilnahme an sozialen Aktivitäten sein, die dem Betroffenen unglaublich viel Kraft kostet. Es kann aber auch das Erledigen einer Aufgabe sein, die dem Betroffenen nur einen riesigen Krampf beschert und ihn nutzlos erschöpft.
Krampf ist, wenn man sich zu sehr bemüht, zu kompensieren.
Die Isolation.
Wenn der Kampf sie erschöpft hat, folgt oft der soziale Rückzug. Die Isolation. Dies geschieht natürlich nicht freiwillig und oft auch nicht bewusst. Doch leiden viele Betroffene zu guter Letzt unter Ausgrenzung und Einsamkeit. Diese Einsamkeit ist eine innere Einsamkeit. Sie ist wahrlich unsichtbar.
Die Unsichtbarkeit stiftet mich persönlich zur Überforderung an. Ist es aus Scham, kein Selbstwertgefühl oder aber auch Sturheit gegenüber von mir?
Die Passivität.
Oft finden sich Betroffene in der Rolle der erzwungenen Passivität. Manchmal auch Unterdrückung, zum Beispiel durch ihre Angehörigen. Der hirnverletzte Mensch kann nicht wie vorher selbstständig entscheiden und handeln.
Man hat mich verwaltet.
So benannte ein Betroffener seine Situation nach der Hirnverletzung. Dies erzeugt entweder Wut und Auflehnung oder es entwickelt sich eine Depression und öffnet so der vorgängig beschriebenen Psychiatrisierung die Türe.
Es werden bloß auffällige Verhaltensweisen beschrieben. Die Ursachen jedoch bleiben im Dunkeln.
Die Autoaggression.
Betroffene erzählen von Wut und von Aggressionen, die sich erst nach außen, später aber gegen sich selbst richten.
Ich bin oft sehr unfreundlich zu mir selber, mit meinen unbewussten Symptomen.
Gefühle von Wertlosigkeit, von Unfähigkeit und von großer Frustration äußern sich in Selbstbeschimpfung bis hin zu selbsterniedrigenden Verhaltensmustern. Zum bestehenden Leid, das an sich schon groß genug ist, gesellt sich noch die eigene Unfreundlichkeit und Selbstabwertung.
Die Impulskontrolle.
Gemeint ist damit eine extrem niedrige Reizschwelle im emotionalen Bereich. Es ist in hohem Maße unsichtbar, welchen Gefühlen der betroffene Hirnverletzte begegnet. Diese Emotionen können zu groß und zu bedrohlich sein. Wenn der hirnverletzte Mensch wiederholt und scheinbar grundlos in Tränen ausbricht oder aus dem Nichts sein Gegenüber anschreit, dann sind diese Handlungen zwar sichtbar, doch die neurologischen und psychologischen Ursachen der fehlenden Impulskontrolle bleiben dem Umfeld verborgen.
Wir Hirnverletzte meinen, nur unsere Anwendungen sind eingeschränkt. Aber dass unser Gehirn an sich eingeschränkt ist und wir nicht mehr als anders denken und einordnen können, das ist hart zu nehmen.
Die Misophonie.
Die meisten Menschen mögen keinen Lärm. Misophonie aber beschreibt eine massive Empfindlichkeit gegenüber spezifischen Geräuschen, die in ihrem Ausmaß schwer nachzuvollziehen ist. Einige Betroffene konnten deswegen am Projekt nie teilnehmen oder sie mussten ihre Energie in die Bewältigung der Störung und Ablenkung durch unangenehme Geräusche investieren. Einem Großteil der Gesprächsinhalte konnten sie so nicht wirklich folgen.
Der Verlust der Emotionsregulation.
Hier sprechen Betroffene von der verlorenen Fähigkeit, sich entsprechend ihren eigenen, gefühlsmäßigen Bedürfnissen zu verhalten. Sie wissen nicht mehr, wie sie sich emotional öffnen oder verschließen können. Diese Regulation ist außer Funktion. Stattdessen erleben sie sich als übermäßig dünnhäutig und empfindsam. Und damit sind sie ihrem Gegenüber in sozialen Situationen ausgeliefert.
Mehrmals am Tag laufen mir Tränen runter und ich brüle. Einfach so, wegen nichts. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich bin doch ein erwachsener Mann. Da passt etwas nicht mehr zusammen.
Im gegenteiligen Extrem sind die eigenen Gefühle nicht mehr zugänglich. Der eigene Körper gibt ungewohnte Signale. Weinen ist unmöglich und Freude scheint fern.
Ich spüre mich nicht. Ich weiß nicht mehr, wer ich überhaupt bin.
Solche Verluste nagen am Gefühl der eigenen Identität.
Das Hirn ist listig, trügerisch und kann mich in die Irre führen. Es gaukelt mir irgendetwas vor.
Die existenzielle Erschütterung.
Die ungewollte und meist zutiefst erschreckende Veränderung nach einer Hirnverletzung betrifft in der Mehrheit die gesamte Lebenssituation. Die seelische Belastung ist groß. Das Gefühl von Selbstwert leidet. Viele Betroffene leben zudem mit der berechtigten Angst vor erneuter Verschlechterung. Aber auch wenn diese Befürchtung nicht akut ist, so wurde doch jeder hirnverletzte Mensch durch das Ereignis in seinem Innersten erschüttert. Immer wieder fragen sich hirnverletzte Menschen:
Was ist mit mir passiert? Wer bin ich jetzt? Was wird noch aus mir?
Wenn im Gehirn, oder wie der Volksmund auch sagt, da oben im Oberstübli etwas verletzt wird, dann ist das nur schwer erfassbar.
Es sind zweierlei Dinge, Akzeptanz und Resignation. Du musst es akzeptieren, mit Grummel im Bauch. Aber man spürt, wenn man wirklich akzeptiert hat, es ist ein Gefühl anders ohne Grummel. Man spürt den Unterschied.
Ich bin nicht nur meine Hirnverletzung. Ich bin ein ganzer Mensch. Ich will als Ganzes gesehen werden.
Der betroffene Mensch weiß es. Und vor allem wird es ihm immer wieder gesagt. Heilbar ist dieser Schaden nicht. Und behandelbar nur sehr bedingt.
Ich muss die Hirnverletzung akzeptieren. So wie der rote Deckel auf die Cola-Flasche gehört. Aber sie anzunehmen, ist die wirklich schwierige Herausforderung.
Egal in welcher Art und Schwere die Verletzung und Veränderung da oben sich manifestiert, sie trifft jeden Menschen, sowie sein nahes Umfeld, auf sehr eigene Weise. Die Hirnverletzung erzeugt Furcht und Angst. Sie hinterlässt Fragezeichen. Die Auswirkungen sind meist nicht sichtbar. Aber sie wollen ernst genommen sein. Seien sie einschneidend oder geringfügig.
Ich find's okay, wenn man sich als Opfer fühlt. Es ist mit uns ja etwas passiert. Und das muss ernst genommen werden.
Menschen mit einer Hirnverletzung müssen neu üben und erlernen, was wieder möglich, was noch machbar ist. Und dazu kommt die große Aufgabe, einen Umgang mit sich und diesem veränderten Leben zu finden. Doch in ihrer Existenz wurden Betroffene erschüttert und bleiben in ihrem weiteren Leben belastet. Manche sehr, andere weniger.
Rückblickend sind meine guten Momente, es als normal anzusehen, dass ich ein anstrengendes Leben führen soll.
Es ist anzunehmen, dass es bei weiterer Betrachtung noch zahlreiche sogenannte sekundäre Auswirkungen gäbe, die beschrieben werden wollen. Unsere Auflistung in diesem Hörbuch ist so, wie sie während der Projektseminare im Jahr 2024 entstand.
Bin ich denn unsichtbar?
Die Folgen einer Hirnverletzung mögen unsichtbar sein. Aber der Mensch selbst ist es nicht. Der Mensch ist da. Er ist sichtbar. Diese Unterscheidung ist wichtig.
Bei der Fremdwahrnehmung muss man aufpassen. Sie kann stimmen oder auch nicht. Aber bei der Eigenwahrnehmung ist es manchmal auch so und auch bei den eigenen Gedanken.
Der hirnverletzte Mensch hat das Recht, in seiner Ganzheit gesehen zu werden. Die unsichtbaren Auswirkungen der Hirnverletzung geschehen am Betroffenen, ohne dass er darauf Einfluss nehmen kann.
Wenn ich an ein Konzert gehe, wollte ich nicht mit einem Schild rumlaufen, ich bin hirnverletzt.
Es ist der Betroffene, der mit unsichtbaren Einschränkungen leben muss. Und er kämpft für deren Sichtbarkeit, weil er ernst genommen werden will. Jeder Mensch versteht sich selbst aufgrund seiner Eigenwahrnehmung und ebenso aufgrund der Fremdwahrnehmung. Sein Umfeld lässt ihn spüren, dass er existiert, dass er geschätzt wird. Sein Umfeld hilft ihm zu verstehen, wer er ist.
Wenn ich gut drauf bin, dann oute ich mich. Wenn nicht, dann ziehe ich den Tarnanzug an.
Nach einer Hirnverletzung kann dies für die Integration des Geschehenen entscheidend sein. Der Betroffene muss sich Stück für Stück neu zusammensetzen. Dazu braucht es das sehende und anerkennende Umfeld.
Sieht man mich? Schaut jemand? Wissen die anderen, wer ich bin? Will ich, dass die anderen wissen, wer ich bin? Eine sehr zweischneidige Sache.
Wenn dem hirnverletzten Menschen viel Abwertung und Kränkung entgegenkommen, wird er den Wunsch, gesehen und anerkannt zu werden, früher oder später lernen zu unterdrücken.
Woher gehöre ich? Was kann ich noch? Ich kann es nicht einsortieren, dass ich für etwas so kämpfen muss.
Sichtbar machen.
Was können wir denn machen, um uns sichtbar machen?
Auf diese Frage gibt es direkte und sinnvolle Aktionen, welche die unsichtbare Hirnverletzung ins Licht rücken. So etwa sich selbst und das Geschehene neu verstehen lernen.
Wenn ich genug Eigenliebe generieren kann, dann kann es mir scheissegal sein, was die anderen denken.
Sich outen, im eigenen Umfeld offen kommunizieren, sich zeigen. Andere sensibilisieren und über Hirnverletzung informieren. Der Austausch macht sichtbar.
Wenn jemand mich nicht versteht, kann es sein, dass ich es nicht verständlich genug gemacht habe.
Kolumnen schreiben oder Artikel verfassen sind weitere sinnvolle Aktionen, um eine unsichtbare Hirnverletzung ins Licht zu rücken. So etwa wie auf der Webseite tentakel-magazin.ch. Dann gibt es noch die Möglichkeit, bei einem Informationsstand auf Messen, Märkten, bei öffentlichen Anlässen von Fragile Swiss und anderen Organisationen. Ein Pin oder Button zum Anstecken und mit Begleitkärtchen machen gleichermaßen eine unsichtbare Hirnverletzung deutlicher. So etwa der mit der Aufschrift »Was dem Blinden sein Blindenstock«. Schauen Sie doch mal auf der Webseite bei Fragile Swiss vorbei unter www.fragile.ch/shop. Aber auch die Teilnahme in Interviews, Porträts, eine Co-Referenz bei Vorträgen oder Workshops kann die Gesellschaft auf unsichtbare Hirnverletzungen sensibilisieren.
Im Gespräch mit der Leiterin habe ich auf den Tisch gehauen, dass ich eine Hirnverletzung habe und wenn ihr nicht Bescheid wisst, was es bedeutet, dann informiert euch. Es hat sich auch gelohnt.
Es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten, um auf eine unsichtbare Hirnverletzung aufmerksam zu machen. So etwa die Mitgliedschaft bei uns. Bei Denkwerk-Hirnverletzung, bei Fragile Swiss oder bei anderen Organisationen. Auch ein Engagement für eine Patientenpartizipation hilft oder die aktive Mitarbeit in einer Organisation, welche sich für das Gesehenwerden einsetzt. Dann gibt es noch biografische Filme, so etwa bei Fragile Swiss. Aber auch Porträtbeiträge im Fernsehen helfen. Beispielsweise online im Archiv von SRF. Aber es gibt noch unzählig viele Möglichkeiten, um eine unsichtbare Hirnverletzung ins Licht zu rücken.
Wenn ich mich ins Licht stelle, ist es immer klar, dass ich mich bloßstelle. Es bedeutet immer Unsicherheit. Deswegen bin ich nicht unbedingt in einer Opferrolle. Ich muss lernen, damit umzugehen. Und nicht die anderen sind zuständig.
Die Aufgabe, das Umfeld zu sensibilisieren, kann zu einer Bürde werden. Sich immer wieder erklären zu müssen, dem Unsichtbaren eine Gestalt zu geben oder das Umfeld einmal mehr um Verständnis zu bitten. All das ermüdet. Aber auch die Sichtbarmachung, wie beispielsweise am Arbeitsplatz, beim Arzt, bei der Krankenkasse oder bei der Invalidenversicherung, sind oft sehr kränkende Erfahrungen. Gefordert wird dort die Sichtbarkeit, die zu medizinisch prüfbarem Verständnis und folglich zu gesellschaftlicher Anerkennung führt. Nur sie verspricht finanzielle Entschädigung und soziale Aufwertung. Genau das sollte aber anders sein.
Warum muss nur ich die Selbstentwicklungsarbeit machen?
Eine gute Frage.
Was wir sehen, gesehen werden.
Ich soll mich zeigen. Du sagst, dass es heilsam sei, gesehen zu werden. Soll ich mich etwa mit all meinen Verletzungen sehen und das soll mir gut tun?
Jeder Mensch will gesehen werden. Und zwar so, wie er ist und nicht so, wie andere ihn haben wollen.
Wenn ich mich sichtbar mache, dann brauche ich einen Rahmen, denn es macht Angst.
Im Rahmen der gewaltfreien Kommunikation ist es ein Grundbedürfnis. Wenn wir uns gesehen fühlen, erleben wir dies als nährend und heilsam. Gesehen werden ist nicht gleichzusetzen mit beobachtet werden. Unter Beobachtung verstehen wir den erforschenden und auswertenden Blick.
Wenn ich alleine bin, ist das Unsichtbare in mir wie zugeschnürt. Erst mit meinem Gegenüber wird sie sichtbar.
Gesehen werden, authentisch und unverfälscht, ist etwas sehr Intimes. Die meisten Menschen sind in genau diesem Grundbedürfnis irgendwann verletzt worden. Sie haben gute Gründe, nicht mehr daran zu glauben, dass sich zeigen etwas Gutes sein soll.
Ich bin liebevoll gesehen worden. Ich habe mich gewürdigt gefühlt. Seither kann ich wie selbstverständlich sagen, ich bin hinverletzt.
Wohlwollende Blicke machen sehr viel aus. Es ist angenehm. Es ist sehr unterschiedlich, wo ich mich zeigen will.
Sie haben gute Gründe, nicht mehr daran zu glauben, dass sich zeigen etwas Gutes sein soll. Und wenn sie erst eine Hirnverletzung erlitten haben, lernten sie, nicht gesehen oder gar übersehen zu werden. Deshalb haben wir in den Projekttagen mit dem Gesehenwerden experimentiert. Die Rückmeldungen waren mehrheitlich im Einklang mit der folgenden Aussage.
Es braucht Mut, so angeschaut zu werden. Ich weiss nicht, was die anderen denken. Aber das Wohlwollen und die Verbundenheit zu spüren, unter euch fühle ich mich wohl.
Nicht alle Beteiligten waren auf Anhieb dieser Meinung. Sich sehen zu lassen oder sich zu zeigen, ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Sicher nicht überall und nicht zu jeder Zeit.
Mir fehlt etwas, damit ich wirklich ohne weiteres ins Licht treten kann. Vermutlich irgendein Wahrnehmungsfilter, eine Art von Selbstschutz, wo diesen ganzen Eindruck die Schärfe nimmt.
Das beschreibt sehr gut die Dünnhäutigkeit nach der Hirnverletzung.
Einerseits möchte ich wahrgenommen werden, aber nicht im vollen Lichtkegel. Lieber im Halbdunkeln. Sonst ist das viel zu nervös.
Sich als hirnverletzt sehen zu lassen, ist um vieles schwieriger. Es würde bedeuten, dass man riskiert, mit der eigenen Schwäche ins Licht zu treten und zu vertrauen, dass sich genau durch diesen Schritt Stärke entwickeln möge.
Sehen Sie mich als normal, nicht hirnverletzt? Oder als normal mit Hirnverletzung? Das ist so. Der darf so sein, normal hirnverletzt.
Das Hinsehen.
Unser Experiment machte außerdem deutlich, dass auch das Hinsehen oder das Zuschauen eine Herausforderung sein könnte. Ein möglicher Grund hierfür ist, wir sind in diesem Leben gezwungen, eine Unmenge von Dingen zu sehen oder gar sehen zu müssen und allzu oft nicht handeln zu können.
Ich sage, was meine Einschränkungen sind und nicht, ich bin hirnverletzt.
Wie viel Licht ist gut? Kann ich da sitzen im vollen Licht oder möchte ich lieber im Dunkeln sein mit nur einem Kerzchen?
Also werden wir des Sehens müde. Nicht hinschauen wird um einiges einfacher.
Ich habe gemerkt, dass mich das Schauen schutzlos macht, im Gegensatz zum Gesehenwerden. Es kommen so viele Informationen und ich öffne mich zu fest. Das ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen.
Wenn wir all dies auf die Thematik der unsichtbaren Hirnverletzungen übertragen, dann überrascht es nicht, dass dem Erkennen und dem Verstehen der unsichtbaren Auswirkungen von Hirnverletzungen kein angemessener Wert gegeben wird.
Lohne ich mich sehen mit Sonnenbrille oder ohne?
So viele blinde Stellen verdecken die Sicht. Nicht sehen ist bequemer. Nicht gesehen zu werden, scheint sicherer.
Nur das, was ich anschauen will, kann ich integrieren. In Frieden leben damit und akzeptieren.
Ins Licht treten. Ins Licht treten mit Stärke. Stärke bedeutet immer auch Unsicherheit. Die Reaktionen von außen können Unsicherheit auslösen. Mit Schwäche ins Licht treten bedeutet Stärke.
Ins Licht treten bedeutet auch, je mehr man ins Licht tritt, umso grösser wird der eigene Schatten.
Wir haben uns mit dem Sehen und dem Sichtbarmachen beschäftigt. Ebenso mit dem Bedürfnis, wie auch den berechtigten Widerständen, sich zu zeigen und gesehen zu werden. Viele wichtige Einsichten entstanden klar im Zusammenhang mit einer unsichtbaren Hirnverletzung.
Früher bin ich gern unsichtbar gsi. Jetzt fühle ich mich wie im Scheinwerfer Licht. Weil ich muss nachfragen, weil ich nicht mehr alles mitbekomme.
Aber es ist eine Herausforderung an alle. Sehen, gesehen werden, sichtbar machen. Wir zogen folgende Schlüsse. Es gibt gute Gründe, sich mehr zu zeigen. Wir informieren so unser Umfeld. Sich sehen zu lassen birgt die Chance, verstanden und genährt zu werden.
Eine Erfahrung, wo viele Menschen verborgen bleibt, wenn sie nicht von denen, wo sie gemacht haben, benannt und als Licht geholt wird, bleibt im Dunkeln. Daraus entsteht kein Wachstum und kein Weiterkommen. Es fühlt sich an wie ein dunkler Schatten, wo das Leben beschwert.
Es gibt gute Gründe, richtig hinzusehen. Es birgt die Chance, zu erkennen und teilzuhaben, in Beziehung zu treten. Unsere Gesellschaft ist gut im Wegsehen. Wir alle sind nicht besonders geübt, mit den unangenehmen Seiten des Lebens umzugehen. Mit Einschränkungen, mit Krankheit, mit dem Alter, mit dem Sterben.
Dazu gehört, dass wir so authentisch wie wir sind, so leben und uns auch so zeigen dürfen.
Dieses Hörbuch soll den Hörer dazu ermutigen, wahrhaft hinzusehen und sich selber sehen zu lassen. Damit meinen wir jeden Hörer, sei er betroffen, angehörig, pflegend, interessiert oder der Thematik in irgendeiner Form zugewandt.
Meine Gegenüber sind es, die mich trotz meiner Einschränkung vervollständigen.
Dies im Vertrauen, das ins Licht treten nährend und heilsam sein wird. Für alle Beteiligten.
Wenn ich mich annehme, wie ich bin, dann kann ich mich sehen lassen.
Das Outro. Mit Unsichtbarkeit hat es angefangen. Nun hat sich vieles in Sichtbarkeit gewandelt. Ist für Sie auch einiges sichtbarer beim Leben mit einer Hirnverletzung geworden? Mehr Informationen finden Sie auch unter denkwerk-hirnverletzung.ch.